ARD. SWR Kultur. Forum. Sparkurs bei Geflüchteten. Was darf Integration kosten? Heute mit Doris Mauler Mikrofon. Wie feiert man in Deutschland Ostern? Was ist ein Laternenumzug? Oder auch, wer waren die Nazis? Alles Fragen, die einfach klingen, die aber wichtig sind, um zu verstehen, wie dieses Land tickt. Sogenannte Integrationskurse sollen dieses Wissen vermitteln und natürlich auch die deutsche Sprache. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will dieses Angebot jetzt aber zurückfahren und Geflüchteten ohne Bleibeperspektive die freiwillige Teilnahme an solchen Kursen nicht mehr bezahlen, aus Kostengründen. Betroffene und beteiligte Institutionen laufen dagegen Sturm und erinnern an den Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung, in dem es heißt, wir wollen Integration ermöglichen. Wie berechtigt ist also der Protest und wo stehen wir in Sachen Integration in Deutschland? Über diese und andere Fragen wollen wir diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei sind Ricarda Breiten, sie ist Innenpolitikredakteurin bei der Tageszeitung Die Welt. Außerdem Professor Dr. Julia Kosiakova, Leiterin des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg. Und ich begrüße Dr. Niklas Harder, zuständig als Co-Leiter für die Abteilung Integration im Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Herr Harder, die Ampelregierung hat den Zugang zu den freiwilligen Integrationskursen 2022 für Menschen ohne Bleibeperspektive bewusst geöffnet, um Integration zu fördern. Schadet Alexander Dobrindt mit seinen Kürzungen der Integrationspolitik in Deutschland?
Die kurze Antwort ist ja, in erster Linie, weil es keine präzise Kürzung ist. Es geht nämlich nicht nur um Geflüchtete hier, sondern es geht auch um EU-Bürger und es geht um UkrainerInnen, die über einen EU-Rechtstitel in Deutschland sind. Und es geht eben um Geflüchtete im Asylverfahren. Das heißt, es geht hier auch um sehr viele Geflüchtete, die höchstwahrscheinlich, denn jeder Asylverfahren ist eine Einzelentscheidung, die höchstwahrscheinlich länger in Deutschland bleiben. Und mit dieser Entscheidung wird die Integration in Deutschland verzögert.
Frau Kosiakova, Deutschland leidet unter massivem Fachkräftemangel. Ist die Entscheidung Alexander Dobrindts, Menschen ohne Bleibeperspektive den Zugang zu Integrationskursen in Zukunft zu verwehren, vor diesem Hintergrund richtig oder falsch?
Es ist eine falsche Entscheidung. Gleichzeitig, man muss nicht verwechseln Fachkräfteeinwanderung und humanitäre Einwanderung und diese Begrenzungen insbesondere betreffen Menschen im Asylverfahren oder geflüchtete Menschen und dadurch natürlich schadet das längerfristige Integration und dann auch Kürzungen für die EU-Bürger auf jeden Fall wirkt negativ für die potenzielle Integration für Menschen, die für Erwerbszwecke hier zugezogen sind, wobei diese häufig Deutsch schon vor dem Zuzug lernen.
Also gut, aus Ihrer beiden Antworten habe ich jetzt entnommen, man muss eben differenzieren und ganz genau hinschauen. Und das werden wir im Laufe der Sendung auch tun. Frau Breiten, ich habe den Koalitionsvertrag anfangs zitiert, in dem es heißt, wir wollen Integration ermöglichen. Passt das, was Alexander Dobrindt jetzt hinsichtlich der Integrationskurse angekündigt hat, Ihrer Meinung nach dazu oder ist das ein Widerspruch?
Ich finde, es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass das nicht gegen den Koalitionsvertrag ist, weil dort ja explizit nicht drinsteht, um welche Gruppe es gehen soll. Und wenn jetzt die Kurse zurückgefahren werden, wie Sie es beschrieben haben eingangs, dann ist das ja tatsächlich etwas, wir kommen zu einem Zustand zurück, nicht zu einem, der noch nie da gewesen ist, sondern zu einem Zustand, der bis 2022 Rechtslage war. Also es ist nicht so, dass hier Integration komplett zurückgedreht wird, sondern wir haben sogar einen besseren Zustand noch, als wir ihn über Jahrzehnte in Deutschland hatten. Es ist also tatsächlich begründbar, dass man sich wieder genauer anschaut, wer geht in die Kurse, wessen Integration wollen wir eigentlich fördern und den Fokus, den das Innenministerium eben legt, ist zu sagen, wir wollen tatsächlich die Menschen hier fördern mit Steuergeldern, mit erheblichen Steuergeldern, die erwartbar dauerhaft in Deutschland bleiben und nicht diejenigen, bei denen wir noch gar nicht sicher sind, ob sie am Ende tatsächlich hier einen Aufenthaltstitel kriegen.
Ich glaube, wir müssen zu Beginn eine kurze Begriffsklärung vornehmen. Also die Bundesregierung will den Zugang zu freiwilligen Integrationskursen für Menschen ohne Bleibeperspektive einschränken. Was heißt das genau? Zunächst mal, was heißt freiwillige Integrationskurse?
Es ist ja tatsächlich so, dass es zwei Möglichkeiten gibt, in diese Kurse zu kommen. Man kann dazu verpflichtet werden von den Jobcentern zum Beispiel oder der Ausländerbehörde, wenn die einen Integrationsbedarf sehen, also wenn jemand Leistungen bezieht oder anderweitig hier erstmals einen Aufenthaltstitel erhält, zum Beispiel zu Erwerbszwecken, dann kann eine Verpflichtung zur Teilnahme erfolgen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, man kann freiwillig teilnehmen. Manche haben einen Anspruch auf freiwillige Teilnahme, zum Beispiel anerkannte Flüchtlinge. Und es gibt dann noch Menschen, die haben keinen Anspruch auf eine freiwillige Teilnahme, auch bislang nicht. Die konnten aber im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten teilnehmen. Und das ist diese Gruppe, um die wir jetzt sprechen. Das sind Menschen, die noch im Asylverfahren sind. Zum einen also noch keine Entscheidung darüber haben, ob ihr Schutzgesuch anerkannt wird oder nicht. Das sind aber eben auch ukrainische Flüchtlinge, die hier mit einem speziellen Schutztitel kamen. Und das sind auch EU-Bürger, die jetzt bislang noch nicht verpflichtet wurden. Die können eben nicht mehr im Rahmen dieser Kapazitäten teilnehmen. Die können das machen, wenn sie es selbst finanzieren, wobei natürlich die Frage ist, ob dann die Plätze auch zur Verfügung stehen.
Also die Menschen gehen da freiwillig hin und der Staat zahlte bislang freiwillig seine Zuschüsse zu diesen Kursen für Menschen ohne Bleibeperspektive.
Also es ist erstens nicht so, dass es Menschen ohne Bleibeperspektive sind. Also das Beispiel EU-Bürger zeigt, die können dauerhaft in Deutschland sein. Das Beispiel Ukrainer zeigt, die haben zwar durch den EU-Aufenthaltstitel immer nur einen Aufenthaltstitel für ein Jahr, aber der würde jetzt schon mehrere Jahre entsprechend verlängert und kann dann auch in andere Aufenthaltstitel überführt werden. Und die schlechte Bleibeperspektive bei Geflüchteten bedeutet auch nur, dass die Anerkennungsquote aus dem jeweiligen Herkunftsland nicht dauerhaft über 50% liegt. Das heißt, es kann trotzdem noch so sein, dass große Anteile dieser Menschen lange in Deutschland bleiben. Und wenn wir uns mal die Genese angucken, wie das entstanden ist, dann ist meine Einschätzung, dass dieser Verweis auf die Bleibeperspektive so ein bisschen eine nachträgliche Rechtfertigung ist. Denn was hier passiert ist, ist, dass eben ein Gesetz nicht geändert wurde. Die Rechtslage wurde nicht geändert. Das hätte man machen können, wenn es wirklich um einen präzisen Zuschnitt hätte gehen sollen.
Dann welches
hätte man,
Gesetz meinen Sie jetzt? Entschuldigung.
Das ist das Aufenthaltsgesetz, was die Zugänge zu den Integrationskursen regelt, wo das, was eben gesagt wurde, die freiwillige Teilnahme geregelt wird und auch die Verpflichtung. Und da hätte man jetzt reingehen können und sagen können, okay, wir schreiben dieses Gesetz entsprechend um, dass es nur die freiwillige Teilnahme von Geflüchteten in Asylverfahren aus gewissen Herkunftsländern beschränkt wird. Das wäre sozusagen die logische Konsequenz der aktuellen Argumentation gewesen. Diesen Weg ist das Innenministerium aber nicht gegangen. Das Innenministerium hat gesagt, wir wollen nicht durch den Bundestag, wir wollen als Behörde alleine gucken, was wir machen können. Eine Behörde kann natürlich das Gesetz nicht verändern. Und deswegen sind sie ins Gesetz gegangen und haben geguckt, wo da Spielraum ist, für eine Behörde zu agieren. Und das ist eben dieser eine Punkt, dort steht, diese Gruppen, EU-Bürger, Ukrainer, Geflüchtete im Asylverfahren, haben die Möglichkeit einer freiwilligen Teilnahme, wenn Kapazitäten vorhanden sind. Und da hat jetzt das BAMF oder das Innenministerium gesagt, aha, hier können wir agieren, ohne den Bundestag zu befragen. Und wir sagen einfach pauschal, es gibt keine Kapazitäten. Und jetzt zu sagen, naja, es geht uns aber nur um Geflüchtete mit schlechter Bleibeperspektive, ist meiner Meinung nach ein bisschen billig. Weil wenn das so wäre, dann hätte man das Gesetz anpassen müssen. Was hier gemacht wird, ist einfach, dass eine Behörde einfach geguckt hat, wo können wir irgendwie sparen, und das dann gemacht hat und eben viel mehr spart, als sie in ihrer Argumentation behaupten.
Vielleicht noch kurz nachgeschoben, das BAMF, das ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zur Erklärung. Frau Kosiakova, wie positionieren Sie sich im Hinblick auf dieses ohne Bleibeperspektive? Also sehen Sie das ähnlich kritisch wie der Herr Haarder?
Das Problem ist, wie viele von diesen Menschen, auch wie Herr Haarder gesagt hat, die bleiben wirklich sehr lange dann in Deutschland. Und wenn sie früh genug nicht Sprache lernen, dann könnte Gefahr sein, dass es eine Parallelgesellschaft entsteht. Und man kann nicht erwarten, dass diese Menschen selbst Kurse finanzieren, weil die häufig einerseits für die Perspektive zu bleiben auch unklar und damit, ob die quasi Investitionen die Rendite bringen Und andererseits, viele haben einfach kein Geld, um die Sprachkurse zu finanzieren. Und am Ende, wenn wir auf langfristige Integrationsprozesse schauen, dann sind die Kosten sehr hoch, weil diese Verzögerung, ja, also viele Menschen beispielsweise, die im Asylverfahren sind, dann mit Anerkennung von deren Asylstatus doch Zugang zu Sprachkursen bekommen. Aber diese Zeit am Anfang wird verloren gegangen und bei manchen Gruppen kann das sehr lange dauern. Und das reduziert Motivation, auch später Motivation, das führt zu Verluste von gewissen Humankapital. Das kann auch psychische Gesundheit negativ beeinflussen. Und dann alles in so gesamte kumuliert aufeinander und aus langfristiger Perspektive haben wir schlechtere Integrationschancen in Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft.
Was sagen Sie zu den Argumenten Ihrer Vorredner und Rednerinnen, Frau Breiten?
Die bisherige Politik beim Thema Migration, Integration kann man als widersprüchlich bezeichnen. Wir haben Personen, die ein Asylverfahren durchlaufen, die am Ende abgelehnt werden und die dann rechtlich ausreisepflichtig sind. Und die vorige Bundesregierung, schon die Ampel, hat sich für eine Rückführungsoffensive ausgesprochen, wollte also Personen, die kein Bleiberecht im Land haben, tatsächlich auch zur Ausreise bewegen, freiwillig vor allem, aber auch im Rahmen von Abschiebung. Und nochmal sehr viel schärfer macht das die aktuelle Bundesregierung, die tatsächlich das Ziel auch hat, dass Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, das Land auch verlassen. Das kann man kritisieren, aber es ist Fakt, dass diese Politik verfolgt wird. Und man kann argumentieren, sehr gut argumentieren, finde ich, dass es keinen Sinn ergibt, Personen, die die Bundesregierung am Ende und die Länder mit viel Geld wieder außer Landes bewegen wollen, zuvor mit Steuergeldern bei deren Integration zu fördern. Wir haben aktuell eine Anerkennungsquote zum Beispiel bei Syrern von 9%, also laut BAMF. Ist es sinnvoll, dass Syrer, die aktuell kommen, die keine Aussicht haben auf einen Schutzdeal zu großen Teilen, schon im Verfahren einen Kurs besuchen? Ich finde, es ist völlig richtig, dass man daran ein Fragezeichen macht. Also man muss sich entscheiden, wollen wir die Leute außer Landes bringen, dann investieren wir nicht in Integration, dann versuchen wir auch die Abschiebung oder beziehungsweise die Ausreisung zu forcieren. Oder man sagt ehrlicherweise, nein, bleiben alle im Land, das ist Fakt. Dann kann man auch die Integration fördern. Aber beides zusammen, das geht nicht.
Vielleicht jetzt nochmal, um das Ganze zu versachlichen, von wie vielen Menschen sprechen wir eigentlich, die von diesen Kürzungen aus dem Hause Dobrindt, beziehungsweise er hat ja das BAMF dann angewiesen, keine Genehmigungen mehr zu erteilen. Also wie viele Menschen sind eigentlich davon betroffen?
Ich kann es jetzt nicht genau sagen.
130.000 werden immer genannt in den Artikeln und Berichten darüber.
130.000 waren etwa die Zahl der Teilnehmer aus diesem Feld, die im letzten Jahr an Integrationskursen teilgenommen haben. Also das ist nur ein Jahrgang quasi. Und die Zahl der EU-Bürger in Deutschland und auch die Zahl der Ukrainer in Deutschland übersteigt die Zahl der Geflüchteten im Asylverfahren bei weitem. Und das ist auch wirklich meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt hier, dass diese Argumentation, jetzt gezielter Integration zu fördern, mit diesem Vorgehen einfach ad absurdum geführt wird. Was sie jetzt machen, ist einfach ganz breit zu streichen und sich in ihrer Argumentation dann fast auf die kleinste Gruppe zu fokussieren. Das geht nämlich häufig unter bei EU-Bürgern, wie das wirklich schädlich ist. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass in Erfurt kürzlich ein Logistikzentrum von Zalando geschlossen wurde. Dort haben größtenteils Menschen aus anderen EU-Staaten gearbeitet. Die haben seit mehreren Jahren dort gearbeitet, die haben in die deutschen Sozialkassen eingezahlt, die haben im Raum Erfurt gelebt. Allerdings, da sie im Logistikbereich tätig waren, jetzt nicht so viel Deutsch gesprochen. Die sind jetzt alle arbeitslos und beziehen, weil sie eingezahlt haben, zunächst erstmal für ein Jahr Arbeitslosengeld 1. Unter der alten Rechtslage hätten die jetzt sagen können, gut, ich will hier bleiben und wenn ich jetzt nochmal die Sprache lerne, verbessert das meine Chancen auf einen anderen Job und hätten während ihrer Bezugszeit vom Arbeitslosengeld 1 an einem Integrationskurs teilnehmen können. Das geht jetzt nicht mehr und sie können auch aktuell nicht verpflichtet werden, an einem Integrationskurs teilzunehmen, weil sie noch nicht vom Jobcenter, was eine Verpflichtung aussprechen kann, betreut werden. Das heißt, diese Gruppe muss jetzt ein Jahr warten, bis sie ins Bürgergeld rutschen, vom Jobcenter betreut werden und dann verpflichtet werden
können. Aber können die nicht freiwillig teilnehmen? Weil die haben ja vorher auch was verdient, ketzerisch gefragt.
Ja, sie könnten das selber zahlen, aber wie gesagt, ich denke, der Staat hat hier ein Interesse, das zu fördern. Denn was die Forschung eben auch zeigt, ist, dass die Arbeitsmarktchancen durch einen Integrationskursbesuch deutlich steigen. Und dadurch werden eben Nettoempfänger zu Nettoeinzahlern ins System. Und deswegen lohnt sich diese Investition des Staates bei diesen Menschen auch extrem schnell. Das dauert wenige Monate. Und dann hat sich das einfach dadurch rentiert, dass die Menschen jetzt keine Transferleistungen mehr beziehen, sondern tatsächlich in die staatlichen Kassen einzahlen. Und genau das ist, würde ich sagen, die Definition einer Investition, die der Staat dort auch tätigen sollte.
Aber Sie haben jetzt vor einer Minute gesagt, wenn die Bundesregierung gezielte Integration fördern wollte, dann hätte sie nicht diese Kurse kürzen dürfen, beziehungsweise nicht den Zugang einschränken. Ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir mal gucken müssen, was passiert eigentlich in diesen Kursen? Wie sind sie aufgebaut und welche Fähigkeiten vermitteln sie, Frau Kosiakova?
Allgemein in einem Integrationskurs werden Sprachkenntnisse bis zu Niveau B1 bzw. B2, in seltenen Fall glaube ich, vermittelt. Das sind so ungefähr 600 Stunden und dann noch 100 Stunden kulturelle Werte, Leben in Deutschland, wie Bundestag funktioniert und so weiter. Und wenn man auf die Forschungsergebnisse zeigt, schon selbst Teilnahme ohne Abschluss in einem Integrationskurs lohnt sich und verbessert Deutschsprachkenntnisse von Personen. Und wenn man dann abgeschlossen hat einen Deutschsprachkurs, dann steigen die Sprachkenntnisse einerseits und dann natürlich entsprechend die Wahrscheinlichkeit, eine Beschäftigungsaufnahme, Löhne, Match zwischen Qualifikation, was Menschen mitbringen, und Qualifikation, was die ausüben. Also da sind eine Menge von positiven Effekten auf die Integrationsprozesse, auch auf die soziale Teilhabe, soziale Interaktionen. Und das führt natürlich auch zu erhöhte Bleibeabsichten, und das quasi eine aufeinander dann zahlt, und entsprechend längerfristig lohnt sich das.
Und wie wird das eigentlich gemessen? Also diese Erfolge, die Sie jetzt angedeutet haben, gibt es dazu Studien?
Ganz banal, man kann schauen, Anteil der Personen, die einen Kurs abgeschlossen haben, und vergleichen mit dem Anteil von den Personen, die keinen Kurs abgeschlossen haben, und dann schauen, wie hoch ist deren Beschäftigungsquote, wie sieht es mit Löhne aus und so weiter. Und am besten zwei Gruppen vergleichen, die sehr ähnlich sind, und dann kann man schon in die Richtung von Kausalität reden. Und dazu gibt es eine Menge von Studien, auch so Art experimentellen Designstudien, die einfach das beweisen.
Da kann ich vielleicht einhaken, weil zusammen mit Kollegen, internationalen Forschern, habe ich genau das gemacht. Den Arbeitsmarkteffekt von Integrationskursteilnahme für Geflüchtete angeschaut, die 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen sind. Wir haben nur Leute verglichen, die alle irgendwann an diesen Kursen teilnehmen, und haben ausgenutzt, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Kurse gehen, und haben dann kontrolliert auf individuelle Effekte, auf Zeiteffekte, auf regionale Effekte und die Kombination aus beiden, und haben dann eben verglichen, wie ändert sich die Differenz zwischen den Beschäftigungsquoten zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern mit dem Abschluss des Integrationskurses. Und da sieht man, dass bald nach Abschluss des Integrationskurses in der Gruppe, die eben teilgenommen hat, die Beschäftigungsquote deutlich ansteigt. Dass es nach ein paar Monaten 5 Prozentpunkte über der anderen liegt, und das steigt dann an auf bis zu 9 Prozentpunkte. Also das ist schon sehr gut abgesichert, dass es eben diesen Effekt gibt.
Ich gieße mal ein bisschen Wasser in den Wein. Also tatsächlich gibt es ja offenbar auch eine hohe Abbruchquote in den mittlerweile 21-jährigen Bestehen dieser Kurse. Also zum 20-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr wurde mal Bilanz gezogen, und da wurde deutlich, von 2005 bis 2025 haben 3,3 Millionen Menschen die Integrationskurse besucht. 1 Million hat bestanden, 1 Million hat das Sprachniveau B1, das in dem Kurs verlangt wird, nicht geschafft, und 1 Million haben sogar abgebrochen. Frau Breiten, was sagen Sie zu dieser Bilanz?
Es ist tatsächlich etwas unklar, was mit dieser hohen Zahl an Menschen, die ohne Abschluss aus diesem Kurs gehen, passiert. Das verfolgt das BAMF auch selbst nicht, kann es auch nicht richtig verfolgen. Darunter sind, wird mir gesagt, Menschen, die sind krank geworden, die sind umgezogen, die können theoretisch irgendwann einen anderen Kurs wieder aufnehmen. Es sind aber auch Menschen dabei, das habe ich selbst in Kursen erlebt und gehört, die sind einfach nicht mehr gekommen. Die sind ins Heimatland zurückgegangen, die haben sich's anders überlegt. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Gruppe an Menschen tatsächlich, die das gesetzlich festgelegte Kursziel nicht erreicht. Und ich finde schon, dass man hier gucken kann, ob dieses Kurssystem, das immerhin ja mehr als 1 Milliarde Euro im Jahr kostet, ob das hier effizient organisiert ist. Und so wie ich das verstehe, wird diese Atempause, die jetzt gerade durch diese Kürzungen ja auch entsteht, genutzt, um zu gucken, ob dieses System tatsächlich so funktioniert. Und die Kritik an diesem System, die gibt es keinesfalls nur aus der Union, sondern auch aus der SPD und auch schon eine ganze Weile. Denn die Innenpolitiker, die sich damit befassen, machen gar keinen Hehl daraus, dass sie aus ihren eigenen Wahlkreisen natürlich auch wissen, dass die Qualität dieser Kurse sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich hatte hier ein Zitat eines Innenpolitikers, das mir sehr im Kopf geblieben ist, also eines Sozialdemokraten, der gesagt hat, ja, also es gibt in den Kursen, die er kennt, durchaus auch Phantomteilnehmer. Und er hat selbst gehört, dass die Teilnehmer, die aus den Kursen ausscheiden, mitunter eben nicht unbedingt besser Deutsch sprechen als die, die nicht teilgenommen haben. Das sind anekdotische Erzählungen. Ich will damit nur sagen, es ist keinesfalls jetzt nur die Union, die hier Regelungsbedarf sieht, sondern auch die Sozialdemokratie zumindest in Teilen.
Sparkurs bei Geflüchteten. Was darf Integration kosten? Das ist heute unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit der Innenpolitikredakteurin der Welt, Ricarda Breiten, der Migrationsforscherin Julia Kosiakova und dem Integrationsforscher Niklas Harder. Herr Harder, Frau Breiten hat eben schon das Finanzargument angesprochen und tatsächlich begründet ja der Bundesinnenminister seine Kürzungen mit dem schwindenden Etat beziehungsweise damit, dass die Ausweitung der Integrationskurse auf Menschen ohne Bleibeperspektive nicht mehr bezahlbar sei. Ein Integrationskurs kostet rund 3.500 Euro pro Person und das heißt, im Etat des Innenministers wird es sich tatsächlich bemerkbar machen, wenn er den Kreis der Berechtigten einschränkt. 3.500 mal, wenn man mal diese Zahl vom letzten Jahr nimmt, mal 130.000 sind eine halbe Milliarde Euro. Also das Finanzargument greift da schon, oder?
Jein, das greift auf Seiten des Innenministeriums. Die werden vermutlich weniger Geld ausgeben. Es greift allerdings nicht auf den Gesamthaushalt, denn es gibt zwei Elemente, die eigentlich in der Integrationsforschung sehr deutlich sind. Erstens, eine Teilnahme hilft und zweitens, Wartezeiten sind schlecht. Was jetzt passiert, ist, dass weniger Menschen teilnehmen oder dass sie später teilnehmen. Das sind eben diese zwei negativen Elemente. Und dadurch entstehen Kosten. Die entstehen nicht beim Innenministerium, die entstehen aber zum Beispiel bei der Bundesagentur für Arbeit, weil diese Menschen, wenn sie Bürgergeld empfangen, länger Bürgergeldempfänger bleiben. Oder sie entstehen bei den Kommunen, weil die Menschen länger Asylbewerberleistungen beziehen und auch untergebracht werden müssen durch die Kommunen. Das heißt, das Innenministerium mag hier Geld sparen. Das stimmt allerdings nicht für den Gesamthaushalt und ich denke, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und es stimmt sicherlich auch, dass die Integrationskurse nicht die optimalste Form von Integrationsförderung sind. Also um das sagen zu können, dafür haben wir einfach zu wenig ausprobiert. Es stimmt aber, dass sie besser sind als nichts. Und da muss Deutschland auch einfach mal in den Spiegel gucken und sagen, es ist nicht so leicht, im deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Der deutsche Arbeitsmarkt ist ein Arbeitsmarkt, der erstens auf einer Sprache basiert, die nur in sehr wenigen Ländern auf dieser Welt gesprochen wird. Zweitens, der darauf basiert, dass man formale Qualifikationen nachweisen kann und der auch gewissen Normen folgt. Die Frage, wie bewerbe ich mich, wie gehe ich mit Kollegen um und so weiter, die in anderen Ländern anders gehandhabt werden. Und wenn wir wollen, dass Menschen hier bei uns die Chance haben, anzukommen, sich einzubringen, Steuern zu zahlen, dann müssen wir sehen, dass wir im weltweiten Vergleich, sage ich mal, nicht der am einfachsten einzutretende Arbeitsmarkt sind. Und da lohnt es sich als Staat zu investieren. Denn wie gesagt, diese Finanzierung dieser Kurse ist nicht ein Geschenk, sondern es ist eine staatliche Investition, weil die Forschung eben zeigt, dass die Menschen danach viel schneller in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind.
Das Problem ist, dass diese Kürzungen auch Menschen betreffen und insbesondere Menschen betreffen, die doch später länger bleiben, weil beispielsweise sind das ukrainische Geflüchtete, wir wissen nicht, wie lange Krieg dauert, da sind Menschen, die im Asylverfahren sind und doch dann anerkannten Status bekommen. Und weil das Menschen betrifft, die länger hier in Deutschland bleiben werden und dann deren Bleibeperspektive ändert, dann diese verzögerte Teilnahme führt dazu, dass die Integration langsamer wird und auf geringerem Niveau. Und dann steigt Risiko von Transferleistungen und so weiter. Und es ist so eine Art eine Verschiebung einfach von Kosten. Also die Kosten entstehen einfach später und eventuell also höher
Ich möchte gar nicht bezweifeln, was Sie sagen. Und nichtsdestotrotz bleibt ja das Problem, gerade wenn man auf die Ukraine schaut, dass die Idee, die man ursprünglich hatte und die Deutschland ja recht singulär in Europa verfolgt hat, nämlich dass man die intensiv in Integrationskursen fördert, damit sie die Sprache lernen, damit sie danach eine möglichst qualifizierte Beschäftigung aufnehmen, dass die so überhaupt nicht funktioniert hat. Wir haben jetzt fast 4 Jahre nach Beginn des Angriffskrieges eine Beschäftigungsquote von etwas mehr als 35% unter den Ukrainern, was unter den Beschäftigungsquoten anderer europäischer Mitgliedstaaten liegt, die ein weniger ausdifferenziertes und gefördertes Integrationssystem haben.
Entschuldigung, das stimmt nicht. Also erstens, Deutschland ist nicht einziges Land, die in die Sprache investiert. So macht auch das macht auch Norwegen. Das sind genau die Länder, bei denen langfristig die Quoten unter Geflüchteten immer höher sind als bei Ländern wie Dänemark oder Niederlande, die gar nicht in die Integration investieren. Und wenn wir schauen auf die ukrainische Geflüchtete, die im Jahr 2022 nach Deutschland zugezogen sind, sind deren Beschäftigungsquoten 3,5 Jahre nach dem Zuzug bei 50%. Und das ist gar nicht so wenig. Die früheren Kohorten von Geflüchteten konnten dieses Niveau deutlich später erreichen. Also wir müssen wirklich differenzieren, auch Aufenthaltsdauer. Und hier sind wir nicht niedriger als in anderen Ländern. Und wir müssen warten einfach und schauen, wie das weiterentwickelt.
Ja, und wenn man alle Ukrainer sich anschaut, die im Moment in Deutschland leben, beziehungsweise bei der letzten erhobenen Welle, sind es die 37%. Das betrifft dann auch diejenigen, die in den letzten 3 Jahren gekommen sind und nicht seit 2022 da sind.
Ja, weil Menschen kommen und die sind kürzer da und deswegen sind die Integrationsquoten noch geringer. Das ist das Problem, wenn man schaut tatsächlich auf Durchschnitt, anstelle zu berücksichtigen, wie lange Menschen da sind. Sogar Bundesagentur für Arbeit hat das Problem erkannt und jetzt kommen die auf den Markt mit sogenannten Kohortenanalysen und versuchen, diese Statistik differenziert zu zeigen nach Aufenthaltsdauer, weil Durchschnitte sind sehr verzerrt.
Aber ich möchte an dieser Stelle doch nochmal nachfragen. Sie hatten gesagt, Frau Kosiakova, also es könnte ja sein, dass manche der Leute, die da betroffen sind, die diese Integrationskurse besuchen, dann doch länger bleiben. Das weiß man halt noch nicht. Kann man darauf wirklich eine Integrationspolitik aufbauen?
Wir haben 2050 sehr viele Menschen aufgenommen. Und dann waren die Asylverfahren relativ lang. Und man hat gesagt, okay, wir öffnen die Sprachkurse für Menschen mit sogenannter gute Bleibeperspektive. Und das hat sich gelohnt, weil diese Menschen auch während Asylverfahren Sprachkurse abschließen konnten und dann deutlich schneller in den Arbeitsmarkt übergehen konnten. Also man sieht, dass diese frühzeitige Öffnung und Integration und Investition sich lohnt, auch wenn dabei in ein paar Menschen investiert, die doch nicht länger da bleiben werden.
Aber wenn man das von der Seite der Teilnehmenden der Integrationskurse mal betrachtet, auch da ist es ja möglicherweise problematisch oder vielleicht sogar unehrlich, ihnen zu suggerieren, sie könnten bleiben. Die suchen sich möglicherweise nach dem Kurs einen Job und müssen dann am Ende doch ausreisen.
Wissen Sie, ehrlich gesagt, es ist halt so, dass die Menschen länger hier sind. Und wenn man gar keine Sprache versteht, das kann schon andere negative Effekte hervorrufen. Beispielsweise einfach psychische negative Auswirkungen, wenn man sich nicht verständigt. Man kann auch in diese kurze Zeit einen Job aufnehmen und die Chancen sind relativ besser, wenn man sich auf Deutsch verständigen kann. Also diese Investition führt einfach dazu, dass die Leistungstransfer niedriger wird.
Es geht ja hier um die freiwillige Teilnahme. Es geht ja nicht um eine Verpflichtung. Insofern ist das auch nicht unfair, sondern es geht darum, um Menschen, die jetzt vielleicht noch teilweise in Asylverfahren sind. Aber wie gesagt, der große Teil, die jetzt eben auch betroffen sind, sind Ukrainer, die gar nicht im Asylverfahren sind oder EU-Bürger. Die sagen, besser als jetzt hier irgendwo rumzusitzen ist, ich lerne die Sprache, ich lerne mich zu orientieren und ich versuche mich in der Zeit, die ich hier im Land bin, schon einzubringen.
Aber es geht um die Finanzierung der freiwilligen Teilnahme.
Richtig. Und da ist jetzt die Frage, was ist schlimmer, dass ein paar Leute, die dann das Land wieder verlassen, an einem Kurs teilnehmen? Oder ist es schlimmer, dass Leute, die dann langfristig hier bleiben, sehr lange warten müssen auf so eine Teilnahme an einem Integrationskurs?
Ich glaube, es gibt gar keinen Dissens darüber, dass man die Verfahren beschleunigen muss. Daran wird ja auch gearbeitet. Es ist sicher nicht im Sinne des Erfinders, wenn die Asylverfahren so lange dauern, dass die Leute hier 2 Jahre im Land sind, bevor sie eine Entscheidung haben. Wenn aber tatsächlich eine Beschleunigung erfolgt und die Entscheidung deutlich schneller passiert und man weiß, ob man bleiben kann oder nicht, dann halte ich es für sehr sinnvoll, danach zu entscheiden, ob der Integrationskurs Integrationskurs gestartet wird oder nicht. Das Problem am bisherigen System ist ja auch, dass die Finanzen, die dafür ausgegeben wurden, nach oben offen waren, was dazu geführt hat, dass wir jedes Jahr im Herbst die Situation hatten, dass der Haushaltsgesetzgeber sehr schnell noch gucken musste, wie er irgendwie Mittel zur Verfügung stellen kann, damit die Träger bezahlt werden. Es ließ sich nicht planen, weil Menschen eben, so sie denn wollten, an diesen Kursen teilnehmen konnten und jedes Mal dann eben hastig das Geld im November wieder zusammengekratzt werden musste, um zu gucken, dass die Träger, die diese Kurse ja auch durchgeführt hatten, am Ende auch ihr Geld kriegen.
Es ist weiterhin nicht planbar für das Innenministerium. Wenn das das Ziel gewesen wäre, hätten sie, wie ich eingangs schon gesagt habe, das Gesetz verändern müssen. Aber das wurde nicht getan und ich halte das jetzt eher für nachträgliche Rechtfertigung als für die tatsächliche Intention.
Also hinter der Einschränkung des Kreises der Leistungsberechtigten, also derer, die eben einen kostenlosen freiwilligen Integrationskurs erhalten, steht ja auch das Argument, Fehlanreize für eine irreguläre Migration zu vermeiden. Ist die Kürzung der Kurse da das adäquate Mittel?
Nein. Also mindestens ist mir nicht bekannt aus der Forschung, dass das in irgendwelchem kausalen Zusammenhang mit als quasi Pull-Effekt sein sollte.
Ich kann das nur unterschreiben. Also wir wissen, dass es nicht zufällig ist, wohin Menschen migrieren und auch wohin sie flüchten. Der erste Faktor, der bestimmt, wohin Menschen gehen, ist geografische Distanz. Also die meisten Menschen fliehen in ein Nachbarland. Und der zweite große Faktor ist dann einfach auch, wenn Distanz nicht mehr wirkt, die Wirtschaftskraft und die Aussicht auf dem Arbeitsmarkt. Sozialleistung, Unterstützung, das spielt im Vergleich zu diesen großen Treibern eine so marginale Rolle, dass man nicht davon ausgehen kann, dass das nennenswert irgendwas an den Migrationsabsichten nach Deutschland verändern wird.
Es könnte aber eine Rolle spielen bei denjenigen, die das Land verlassen sollen, aus Sicht der Koalition, nämlich die ohne einen Aufenthaltstitel. Zumindest die anekdotische Evidenz und ich glaube auch die BAMF-Forschung zeigt ja, je sicherer und je besser Menschen integriert sind in Deutschland, desto schwieriger wird natürlich die Ausreise, dann auch die freiwillige Ausreise. Wenn ich also mit einem Kurs gefördert worden bin, hier schon Anknüpfungspunkte in die Gesellschaft habe, desto unwahrscheinlicher wird es natürlich, dass ich das Land verlasse. Andersherum ist es, wenn ich keine Förderung erhalten habe, mich hier nicht gut im Land fühle, auch keine Kontakte habe, mir vielleicht eher überlege, das Land auch wieder zu verlassen, ohne dass ich das bewerten möchte. Aber wenn das Ziel ist, dass Menschen auch wieder ausreisen, dann ist es vielleicht wirklich nicht sinnvoll, deren Integration zu fördern.
Also es gibt dazu keine systematische Forschung, deswegen halten wir jetzt hier Anekdoten gegen Anekdoten und deswegen würde ich diesen Punkt auch gerne kurz halten, aber es gibt eben auch sehr viele Anekdoten dazu, dass gerade Abschiebungen eben bei Menschen durchgeführt werden, die sehr gut integriert sind.
Sie haben jetzt den Begriff gut integriert verwendet. Daran möchte ich jetzt nochmal kurz anknüpfen bzw. diese Frage dazwischen schieben. Sie untersuchen ja, wie institutionelle Rahmenbedingungen Integrationsprozesse prägen und evaluieren auch integrationspolitische Maßnahmen. Woran lässt sich messen, ob Integration gelungen ist, ob jemand gut integriert ist?
Theoretisch kann man sehr viele Indikatoren heranziehen. Rein praktisch ist es so, dass wir da häufig sehr nach Datenlage gehen müssen. Und die besten dokumentierten Zahlen, die es in Deutschland einfach gibt, sind dann eben Zahlen vom Arbeitsmarkt. Das heißt, es ist aktuell leider so, dass die meisten Evaluationen, die die Wirkung von Integrationspolitik messen, beziehen sich einfach auf Beschäftigung. Also wir könnten natürlich auch darüber sprechen, dass es interessant wäre, wie sich verschiedene Politiken auf Sprachkenntnisse auswirken, auf die soziale Integration, auf die psychologische Integration. Da gibt es viele Dimensionen. Das sind jetzt allerdings alles Dimensionen, die nicht irgendwo von Behörden festgehalten werden. Das heißt, wir haben da eigentlich nur Beobachtungen aus Befragungen und die sind immer einfach von der Anzahl der Beobachtungen deutlich kleiner. Also wenn wir mit Arbeitsmarktdaten rechnen können, dann können wir halt mit Hunderttausenden von Fällen rechnen, können das differenzieren, können genau differenzieren, wer war von einer gewissen politischen Maßnahme betroffen und wer nicht. Wenn wir mit Befragungsdaten arbeiten, dann haben wir da häufig nur eine Handvoll Fälle, weil wir eben genau differenzieren müssen, wer kam denn überhaupt in Frage. Und dann kommen wir da auf ganz kleine Fallzahlen und dann brauchen wir eben auch eine Vergleichsgruppe, die nicht dran teilgenommen haben. Und da ist es dann eben schwer, solche Sachen wie Sprachkenntnisse, wie soziale Verankerung und so wirklich zu messen und zu evaluieren. Ich würde das gerne anders machen, aber rein pragmatisch geht es meistens nur mit Arbeitsmarktdaten. Ja.
Also ich würde gerne widersprechen. Erstmal, es gibt einerseits natürlich ganz viele Indikatoren von Integration. Und ich habe in meiner Forschung ganz viel von diesen Arten und diesen Dimensionen untersucht. Und auch habe ich die Rolle von verschiedenen Politikänderungen oder Politikinstrumente hier angeschaut. Beispielsweise, wie wirken sich Wohnsitzauflagen, wie wirken sich Sprachkursabschlüsse, wie wirkt sich lokales Angebot von Sprachkursen, wie wirkt Leben in Gemeinschaftsunterkünften. Das sind alles so institutionelle Parameter, mit denen Menschen zu tun haben oder Länge von Asylverfahren. Und wir sehen, je restriktiver das ist, also diese ganze Situation, desto negativer wirkt das auf verschiedene Dimensionen.
Und mich interessiert jetzt natürlich, wo stehen wir in Sachen Integration?
Es ist natürlich alles gruppenspezifisch. Also ich kann den Beispiel von 2015 zu gezogenen Geflüchteten nehmen. Und wenn wir schauen auf Arbeitsmarkt beispielsweise, das ist so das Erste, wohin man immer schaut, so nach 9 Jahren stehen wir bei 64% der Beschäftigungsquote. Das heißt, nach 9 Jahren erreichen wir schon sehr hohe Niveau. Aber, und hier kommt ein großes Aber, dieser Erfolg ist nicht bei jeder Gruppe da. Wir sehen, das ist so eher Männer und eher junge Menschen, wobei bei Frauen gibt es noch viel Luft nach oben. Also Frauen erreichen niedrigere Beschäftigungsquoten, die erreichen auch niedrigere Lohnniveaus. Das Gleiche betrifft beispielsweise ältere Menschen. Und dann, wenn wir gehen auf die Komponente wie soziale Integration, wie sprachliche oder kulturelle Integration im Sinne von Sprachkenntnisse, da sehen wir genauso gleiche Probleme. Also Frauen und ältere Menschen und insbesondere Frauen mit Kindern, da hakt noch. Also die haben viele strukturelle Barrieren, um dort zu kommen, wo die Potenzial haben. Und ähnliche Verläufe beobachten wir bei ukrainischen Geflüchteten. Also wir sehen, dass die Beschäftigungsquoten für beide, Männer und Frauen, kommen voran. Aber Frauen nehmen erste Beschäftigung beispielsweise später auf und insbesondere Frauen mit Familienverpflichtungen, also mit Kindern.
Wenn man das jetzt noch mal mehr aus der Vogelperspektive betrachten würde, also im europäischen Vergleich, wie steht Deutschland da in Sachen Integration?
Wenn wir schauen auf 2015 der Geflüchtete, da steht Deutschland, also wirklich, wenn man diese Aufenthaltsdauerperspektive nimmt, wir sehen, dass Deutschland deutlich mehr erreicht hat, als sei das Dänemark oder Niederlande oder Österreich. Also wo doch besser geht, ist in Norwegen und da geht besser insbesondere bei Integration von geflüchteten Frauen.
Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Nathalie Pavlik von der SPD, nennt die Kürzungen, um nochmal dazu zurückzukommen, die Kürzungen bei den Integrationskursen gesellschaftspolitisch falsch, wenn wir mal auf die Stimmung in der Gesellschaft, also in der Öffentlichkeit schauen. Wie nehmen Sie die Integrationswilligkeit der Gesellschaft wahr, Frau Breiten?
Ich glaube, es gibt ein großes Verständnis für Flüchtlinge, egal ob sie jetzt im Verfahren sind oder nach dem Verfahren, die arbeiten wollen. Das nehme ich wahr. Da gibt es kaum Kritik daran, dass sie hier im Land sind, sondern wer sich hier einbringt, der stößt auf großes Verständnis. Also Maßnahmen, die das fördern, werden tendenziell, glaube ich, positiv gesehen. Der ist jetzt eben die Frage, ob der Integrationskurs da einen Beitrag leistet oder nicht. Sie haben auf Ihre Daten verwiesen. Zugleich haben wir eben dieses große Problem der ersten Jahre. Also es ist ja schön und gut, wenn wir nach 9 Jahren bei den Männern auf ein Beschäftigungsniveau kommen, das annähernd der hiesigen Gesellschaft entspricht. Bei den Frauen ist es bei weitem nicht so, sondern weit, weit drunter. Aber das ist eben auch eine extrem lange Zeit, in der diese Menschen dieses Beschäftigungsniveau nicht erreicht haben. Und ich habe das Gefühl, diese lange Zeit, dafür gibt es eben nicht so richtig viel Verständnis. Warum dauert das so lange? Und ich komme nochmal zurück auf das Ursprüngliche. Ich glaube, hier ist einfach eine stärkere Trennung sinnvoll, zu sagen, wir fördern die mit einer Bleibeperspektive im Land. Und die, die das nicht haben, da ist es sehr wichtig, und so nehme ich auch die Stimmung wahr, dass die Verfahren schnell abgeschlossen werden, damit die dann auch freiwillig ausreisen.
Also ich würde noch ergänzen, Männer, also geflüchtete Männer nach 9 Jahren, über deren Beschäftigungsquote ist sogar höher als Durchschnitt von Männern in Deutschland. Also es gibt einfach sehr viele strukturelle Barrieren und Geflüchtete kommen hier nicht wegen Arbeitsmarkt. Das sind Menschen, die fliehen aufgrund von bestimmten Ereignissen in Herkunftsländer und die müssen von heute auf morgen deren Leben komplett verändern und deren Land verändern und die haben nicht die Zeit, sich vorzubereiten. Also die haben haben nicht die Kontakte, nicht die Informationen, die haben keinen Job zu sagen bei dem Zuzug, die kennen nicht die Sprache. Und wenn sie hier ankommen, die haben häufig haben auch traumatische Erfahrungen erlebt vor dem Zuzug oder während der Flucht. Und danach, als sie da sind, müssen sie erst durch Asylverfahren gehen, müssen beweisen, dass die überhaupt schutzbedürftig sind. Die müssen in Gemeinschaftsunterkünften leben, die haben ganz viele Restriktionen, die können nicht aussuchen, auch einen Ort, wo sie leben können, eventuell näher zu anderen Menschen, die sie potenziell kennen oder ihre Sprache sprechen. Die haben restriktierten Zugang zu Gesundheit. Also es ist so viele Restriktionen und es ist natürlich klar, dass es bei denen einfach länger dauert. Gleichzeitig, wir sehen einen starken Fortschritt bei Integration. Und bei Frauen ist es nochmal deutlich schwieriger, weil Frauen, die bringen häufig auch die Erfahrung und Bildungsabschlüsse im Gesundheitsbereich oder im Bildungsbereich. Und dann für die Sprachkurse sind insbesondere wichtig, weil für die Anerkennung von diesen Abschlüssen und Einstieg in diese Berufe braucht man deutlich bessere Sprachkenntnisse, als wäre das im Bausektor. Plus dazu kommen noch Kinderbetreuung und Kinderbetreuungsinfrastruktur ist in Deutschland nicht perfekt. Also das wissen wir alle und da gibt's wirklich Luft nach oben. Also es ist eine sehr große Palette von strukturellen Barrieren, die die Integration langsamer machen. Und es ist nicht unbedingt auf der Seite von Menschen, die zu uns kommen, dass die keine Arbeitsaspirationen haben. Umgekehrt, die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Menschen sehr hohe Arbeitsaspirationen haben, was auf sehr viel Potenzial hinweist.
Und wie nehmen Sie die Integrationswilligkeit der deutschen Gesellschaft wahr?
Ich denke, das ist sehr regional unterschiedlich. Also in vielen Regionen haben wir sehr positive Einstellungen gegenüber Geflüchteten und gegenüber Migrantinnen. Und da sehen wir, das auch wirkt positiv auf die Menschen, auf die Integrationsprogress und Perspektive. Und in den Regionen, wo die Einstellungen deutlich negativer sind, wirkt das genau negativ. Und das ist auch, gibt's dazu kausale Evidenz.
Dann gehen wir jetzt mal konstruktiv raus, nämlich mit der Frage, was sind aus Ihrer jeweiligen Sicht hier und heute die wichtigsten Weichenstellungen für eine gelingende Integrationspolitik? Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Breiten.
Schnelle Verfahren, weil es zentral ist für die Menschen, dass sie wissen, wie geht's für sie weiter, weil es auch zentral ist für die Gesellschaft hier im Land, dass die weiß, dass die rechtsstaatlichen Verfahren funktionieren und dass klar sortiert wird, wer hat hier einen Anspruch auf Bleiberecht, der soll integriert werden. Ich glaube, da gibt es gesellschaftlich überhaupt keinen Dissens oder keinen großen. Und zugleich aber eben auch klar ist, wer die Voraussetzungen nicht erfüllt, der kann es auf einem anderen Weg versuchen, nach Deutschland zu kommen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten über die Erwerbsmigration, aber eben nicht über die Asylmigration, die dann eben mit Problemen bei der Integration einhergehen können, weil das alles so lange dauert. Also wichtig, schnelle Verfahren. Was die Kurse betrifft, ich glaube, es braucht tatsächlich eine Lösung für die Ukrainer, weil die werden bleiben. Ich nehme an, dass es hier Überlegungen gibt in der Bundesregierung, wie man mit dieser Gruppe umgeht. Tatsächlich wird wahrscheinlich keine Möglichkeit geben für Menschen, die geduldet sind, also die schon aus dem Asylverfahren raus sind und keinen positiven Bescheid bekommen haben. Da sehe ich auch keine Bereitschaft, dass man die wieder in die Kurse lässt, aber bei den Ukrainern durchaus eventuell Bewegung.
Frau Kosiakova.
Also ich stimme Frau Breiten zu, wir brauchen schnellere Verfahren, aber gleichzeitig, ich würde betonen, wir brauchen auch frühzeitige Investitionen durch Spracherwerb, frühzeitige Beratung und Reduktion von allen möglichen Restriktionen, was wir haben für Geflüchtete.
Und die Integrationskurse, die Streichung, wie gravierend ist das?
Das finde ich negativ, das finde ich schlecht und das wird uns langfristig kosten.
Herr Haarder, Sie haben das letzte Wort.
Ich denke, dass eigentlich grundsätzlich der Staat erkannt hat, dass Integration etwas ist, in das man als Staat investieren kann. Ich glaube, man kann noch mehr zielgerichtet experimentieren damit, wie man das möglichst wirksam macht. Es wäre gut, wenn das datengestützt passiert und wenn es eben auch zielgerichtet passiert. Der Anlass unseres Gesprächs ist halt meiner Meinung nach leider genau das Gegenteil. Nämlich, es geht hier um eine sehr pauschale und auch eher opportunistische Kürzung anstelle von einer gezielten Vereinfachung des Systems.
Sparkurs bei Geflüchteten. Was darf Integration kosten? Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Integrationsforscher Niklas Haarder vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Mit Julia Kosiakova, der Leiterin des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und mit der Journalistin und Innenpolitikredakteurin bei der Tageszeitung Die Welt, Ricarda Breiton. Mein Name ist Doris Maul. Ich sage danke an die Runde und danke an Sie fürs Zuhören.